Der Bibeltext für die Predigt steht im Johannesevangelium. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort: Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle.
Vielen Dank, Lisa. Hallo, guten Morgen auch von mir. Ich bin Tobias, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Pastor zusammen mit Aaron hier bei Mittendrin und ich freue mich, heute predigen zu dürfen. Und manche bezweifeln das vielleicht, aber ich habe mal studiert vor einigen Jahren und am Ende von unserem Studium gab es eine Absolvierungsfeier. Und vielleicht hattet ihr auch sowas. Und bei dieser Absolvierungsfeier war das so, dass es auch eine Absolvierungszeitung gab. Und in dieser Zeitung waren so die besten Anekdoten und Geschichten aus dem Studium irgendwie drin. Vielleicht kennt ihr das irgendwie von der Abi-Zeitung oder so, vielleicht habt ihr das auch mal erlebt. Aber es gab auch eine Seite drin für jeden einzelnen Studenten, wo andere Mitstudenten, Kommilitonen schreiben konnten, irgendetwas über diese Person, was ihnen vielleicht wichtig geworden ist, was ihnen aufgefallen ist in dieser Person. Und das gab es auch über mich und da standen auch verschiedene Sachen über mich drin. Und da stand zum Beispiel drin, Tobias, du bist die Vernunft in deiner WG. Du hast, und dann noch eine andere Sache, weil Ordnung in das Chaos der WG gebracht. Und jeder Manu war mal bei uns in der WG, war nicht die ordentlichste WG. Und ich muss sagen, ja, die Studenten haben das gut mitgekriegt, dass ich der Ordentliche und der Vernünftige war. Aaron, der mit mir im Büro ist, muss man vielleicht auch schon ein bisschen grinsen. Oder meine Frau ist zum Glück heute nicht da, aber meine Eltern vielleicht. Ob das wirklich stimmt, meine WG-Kollegen haben sehr dagegen protestiert, dass ich das bin. Aber wenn man sowas liest, ist es was Schönes, wenn Leute so etwas über einen sagen. Und ich habe mich gefreut, dass das jemand erkannt hat, was wirklich in mir drin steckt. Und ich habe mich da gefreut. Aber manchmal sind es ja vielleicht auch Sachen, die in so einer Zeitung stehen oder die Leute über einen sagen oder über Leute über einen denken oder schreiben, die vielleicht gar nicht ganz so schön sind, wo wir denken, okay, wenn das, was die jetzt sagen oder was die über uns denken, vielleicht auch manchmal gar nicht böse gemeint, da fühlt man sich so, als ob man in so eine Schublade gesteckt ist, aus der man irgendwie schwer wieder rauskommt. Also ganz am Anfang von unserer Zeit mittendrin bin ich, wir hatten so Treffen und haben uns einmal die Woche morgens im Schillerpark getroffen und ich kam einmal in meiner Erinnerung zu spät und kurz danach war ich immer bei allem war ich der, der immer zu spät kommt. Und so, man kommt schwer wieder aus dieser Schublade raus. Es gibt manche, die das auch immer noch so sehen. Und vielleicht geht es euch auch so, vielleicht habt ihr das so manchmal so Situationen, wo ihr sagt, eigentlich bin ich doch anders. Eigentlich bin ich doch gar nicht so, wie die anderen es irgendwie sehen. Und ich glaube, es ist cool, wenn man dann mal Momente hat, wo man auch einfach mal ausdrücken kann oder zeigen kann, wie man denn wirklich ist. Also wie man sich selbst sieht. Das können vielleicht andere dann auch wieder anders sehen. Also wenn ich jetzt sage, ich bin immer der Ordentlichste und der Pünktlichste, dann kann ich das vielleicht sagen und Manu protestiert vielleicht immer noch. Aber ich kann trotzdem ausdrücken, das ist etwas, was mir wichtig ist, wie ich mich selbst sehe. Und es sagt auf jeden Fall einiges schon über mich aus, wenn ich das sage. Denn das, was ich über mich selbst sage, zeigt ja wenigstens, was mir wichtig ist oder welchen Blick ich irgendwie auf mich selbst habe. Und Aaron hat ja gesagt, dass wir uns gerade in so einer Predigtreihe befinden, wo wir uns mit Jesus beschäftigen, aber nicht einfach nur mit mit Aussagen, die Menschen in der Geschichte oder in der Bibel über Jesus getroffen haben, sondern wir beschäftigen uns mit Aussagen, die Jesus über sich selbst gesagt hat. Also wo er gesagt hat, ich bin so und so, ich bin das und das. Und jetzt in jedem Gottesdienst, im Moment sind wir in der Reihe, gucken wir uns eine so eine Aussage an und gucken, was er über sich selbst gesagt hat. Und ihr habt ja gerade, vielleicht war ein bisschen Chaos noch, aber ihr habt das, den Text ja auch im Programmheft in der Textlesung gehört, dass dieser Text, wo Jesus etwas über sich sagt, der spielt in einer Welt, die für uns vielleicht ein bisschen weiter weg ist, für die Leute damals etwas völlig Normales, nämlich aus der Schafzucht. Für uns, wir haben vielleicht noch so ein Bild von Schafzucht, irgendwie so, wenn wir in der Heide sind und da ist so ein Schäfer mit vielen Schafen, sehr romantisch. Oder vielleicht hatte man so eine Kinderbibel früher, wo so ein Hirte ist, der so ein Lämmlein auf den Arm trägt, auf den grünen Wiesen. Eine sehr romantische Vorstellung. Ich habe jetzt auch einen Studienkollegen getroffen, wieder letztes Wochenende gesagt hat, er will jetzt auch Schafe sich kaufen für seinen Garten. Also vielleicht ist das auch so ein Wunsch, wenn man in der Stadt lebt, irgendwann wieder zurück zu dem, zum wirklichen Leben. Wir haben wahrscheinlich so ein bisschen romantischere Vorstellungen davon. Aber in der Zeit oder das, was Jesus hier sagt in dem Text, ist ganz spannend, dass das gar nicht so idyllisch ist, was Jesus hier macht, gar nicht so ein liebliches Bild, sondern dass das eigentlich, was Jesus hier über sich selbst hat, sagt, ziemlich hart ist und ein ganz schön unglaublicher Anspruch ist, den er hier von sich aufstellt. Und vielleicht ist euch das aufgefallen, er redet hier in dem Text über so verschiedene Dinge. Er redet über Hirten, er redet über eine Tür, er redet über den Stall, über Diebe, über Leben. Und wichtig ist vielleicht, wenn man diesen Text anguckt, Jesus erzählt hier nicht irgendeine Geschichte, was er auch macht, sondern er malt quasi eigentlich so ein Bild und dann zoomt er immer wieder an einzelnen Stellen so rein. Direkt nach dem Text sagt Jesus etwas über sich, das, wenn ihr irgendwas mit Kirche schon länger zu tun habt, vielleicht schon mal gehört habt, da sagt Jesus über sich, ich bin der gute Hirte. Aber jetzt in diesem Text fokussiert er nicht auf den Hirten, sondern er fokussiert auf die Tür und Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür zum Stall. Und ich möchte mit euch heute mal auf vier Aussagen aus diesem Text mal ein bisschen genauer reinschauen, nämlich die Tür, das Leben, die Diebe und der Weg durch die Tür. Ja, wir fangen mal mit der Tür an. Was soll das eigentlich heißen, wenn Jesus das sagt? Und wenn wir erstmal in diesem Bild bleiben, welche Funktion hat die Tür von einem Schafstall gehabt? Also die Tür war der Ort, wo die Schafe durchgehen konnten, um in den Stall zu kommen, wo sie in Sicherheit waren. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit Schafen irgendwie gearbeitet hat, das ist wahrscheinlich immer noch so, wo die Schafe abends reinkommen können, wo sie geborgen sind, wo sie ihr Zuhause hatten, wo sie geschützt sind vor allen Gefahren. Und dann gibt es aber noch was Zweites, nämlich durch die Tür kommen die Schafe auch wieder raus, auf die grüne, saftige Weise, um dort zu bekommen, all das, was sie brauchen. Und genau das beschreibt Jesus hier in Vers 9, ihr könnt gerne mitlesen. Er sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Also wird er in den Stall kommen, nach Hause kommen, zu Gott kommen, heißt das eigentlich. Und dann wird er ein- und ausgehen und gute Weide finden. Dann wird er das finden, was er wirklich braucht. Das sagt Jesus über sich selbst, wie er sich selbst beschreibt. Ich bin der, durch den, wenn ihr durchgeht, dann werdet ihr Rettung finden und hinausgehen und Weide finden. Und was er dann genau damit meint, fasst Jesus dann in Vers 10 zusammen. Er schreibt, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Also Jesus sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich reingeht, dann bekommt er Leben in ganzer Fülle, die Tür zu Leben in ganzer Fülle. Und ich fand das sehr spannend, als ich mich damit beschäftigt habe, mit diesem Anspruch, den Jesus hier stellt, weil eigentlich wirft Jesus da eine Antwort hier in den Raum auf eine Frage, die, glaube ich, viele von uns beschäftigt, viele Menschen heutzutage. Diese Frage, was ist denn oder wie bekomme ich Leben, das wirklich erfüllend ist, das mich glücklich macht, das wo Leben wirklich drinsteckt. Also nicht nur 0815 Leben, sondern erfülltes Leben. Das, was mir wirklich ausmacht. Damit ich nicht so viel rede hier und ihr vielleicht auch gute Antworten habt, ist das nämlich jetzt eine kleine Gelegenheit für euch, einfach nochmal am Tisch genau darüber ins Gespräch zu kommen. Wenn ihr jetzt darüber nachdenken würdet, was macht wirkliches, erfülltes Leben, Leben in Fülle, Leben, wo wo alles quasi so passt, wie ich es mir vorstelle vielleicht. Ist vielleicht schon eine Definition. Was macht so ein Leben aus? Was gehört dazu? Ihr habt mal ein paar Minuten am Tisch, tauscht euch einfach mal aus. Ihr müsst jetzt nicht gleich nach vorne kommen und die Antworten sagen, also keine Angst, ihr dürft sitzen bleiben. Aber tauscht euch mal darüber aus, was macht für euch erfülltes Leben aus? Oder was würdet ihr sagen, das habe ich vielleicht gar nicht, was bräuchte es, um erfülltes Leben zu bekommen? Genau, also ein paar Minuten, jeder für euch. Und miteinander, genau. Dann bis gleich. Okay, ihr seid bestimmt drin und ihr dürft auch gerne nachher noch weiter diskutieren. Ja, ist ein bisschen kurz. Ich dachte, du hast die eine perfekte Antwort in einem Satz. Ich hoffe, ihr habt euch gut ein bisschen ausgetauscht und habt so ein paar Gedanken, was es sein könnte, was so erfülltes Leben ausmacht. Vielleicht sagt ihr auch gerade, mein Leben ist gerade sehr erfüllt. Vielleicht geht es euch aber auch so, dass ihr gar nicht genau wisst, was macht mein Leben denn wirklich erfüllt? Und ich glaube, wir leben ja in einer sehr spannenden Zeit gerade, also wo wir jetzt gerade hier in Cottbus in Deutschland sind. Seit fast 80 Jahren gibt es keinen Krieg, auf jeden Fall bei uns hier in unserem Land, in Deutschland. Wir haben so viele Dinge, die materiell, würde ich sagen, geht es uns im Moment in Deutschland so gut, auch wenn Corona jetzt manches nochmal durcheinander gewürfelt hat, wie wahrscheinlich fast keiner Generation vor uns jemals in der Geschichte. Vielen von uns geht es so gut, wir haben eine Wohnung, wir haben vielleicht auch eine Arbeit, Studium oder was auch immer. Wir haben mehr Möglichkeiten, uns, glaube ich, individuell zu entfalten, das, was wir machen wollen, was irgendwie uns drin steht. Unsere Welt scheint uns offen zu stehen, noch viel offener als vielleicht unseren Großeltern, die da manchmal vielleicht noch gar nicht so diese Freiheit hatten, das zu machen. Und doch merke ich das bei mir, merke ich das bei anderen, wo ich im Gespräch bin, ist es nicht so, ihr vielleicht nicht, aber dass wir den ganzen Tag freudestrahlend durch die Gegend laufen und sagen, oh, mein Leben ist so erfüllt, dass ich doch in dieser Zeit, in diesen Möglichkeiten, in dieser Perspektive gerade leben soll. Sondern ganz im Gegenteil, oft von jungen Leuten, die, wo ich manchmal höre, was soll ich überhaupt mit meinem Leben anfangen? Was ist es das, was mich erfüllt? Oder vielleicht so mein Alter anfangend, ich ziehe mich nicht mehr zu den ganz Jungen, wo dann eher manchmal nochmal was in Frage gestellt wird und so die Frage, okay, ich habe das jetzt gemacht, ich habe diesen Lebensweg eingeschlagen und ist das wirklich erfüllend? Ist das das, was Leben eigentlich nur gibt? Und oft herrscht irgendwie so eine, da sind wir Deutschen vielleicht auch bekannt, so eine Unzufriedenheit vielleicht über das, was man so hat. Und das ist mir aufgefallen, als ein Freund von mir nach Deutschland gekommen ist, kurze Zeit später. Der ist heute nicht da, aus Kolumbien, Nelson heißt der, manche kennen ihn. Der hat ganz am Anfang mal gefragt, er kommt aus Kolumbien und hat mich dann mal gefragt, Tobias, warum seid ihr Deutschen eigentlich oft so schlecht drauf oder irgendwie so schwer im Leben? So, was ihr alles doch hier habt, also wie gut es geht, wie das Leben organisiert ist, warum ist das so? Warum seid ihr nicht irgendwie zufriedener und erfüllter? Und ich fand das eine sehr treffende Frage oder auch so mich so, oh ja, stimmt eigentlich. Da kommt jemand von außen und betrachtet das irgendwie so und sagt, eigentlich sind doch die Rahmenbedingungen für euch gar nicht so schlecht, oder? Also verglichen mit dem, was er vielleicht vorher erlebt hat. Und ich glaube, viele Leute heutzutage suchen und suchen und wir sind irgendwie auf der Suche, wo könnte dieses erfüllte Leben, das, was ich mir doch irgendwie wünsche, wo könnte das drinstecken? Und man versucht das zu greifen und hat vielleicht auch mal sowas, aber es entweicht dann doch so schnell wieder der Hand und ist schwer festzuhalten. Und ich bin in der Vorbereitung auf die Predigt auf ein Zitat gestoßen von dem britischen Schriftsteller Julian Barnes, müsst ihr nicht kennen, ist schon ein bisschen älter. Er hat in seiner Autobiografie etwas geschrieben über diese Art und Weise, wie wir heutzutage über erfülltes Leben denken. Ihr findet das Zitat auch in eurem Programmheft, ich glaube ganz vorne, könnt ihr gerne mitlesen. Und er schreibt aus seiner Sicht etwas. Er schreibt, Entwicklung der Persönlichkeit, Beziehungen, die einen Teil unserer Identität ausmachen, statusträchtiger Beruf, materielle Güter, Vermögensbesitz, Ferien im Ausland, Ersparnisse, Ansammlung sexueller Großtaten, Besuche im Fitnessstudio, Kulturkonsum. In der Summe ergibt das doch Glück. Oder etwa nicht? das ist unser selbstgewählter Mythos. Also er ist jetzt kein frommer Christ, der das irgendwie so geschrieben hat, sondern das ist seine, als älterer Schriftsteller, seine Sicht so ein bisschen auf unsere Gesellschaft. Und er sagt, wir schauen dahin, wir wissen, dass es nicht nur diese eine Sache ist, also ich brauche jetzt einen guten Job und dann ist alles egal, sondern wir wissen, ja, wir brauchen auch Beziehungen, brauchen vielleicht ab und zu auch mal eine Auszeit, wir brauchen das und das und das. Und wenn wir das irgendwie zusammenkriegen würden, dann hätten wir doch erfülltes Leben. Und vielleicht sind das auch so Sachen, die ihr gerade an den Tischen gesagt habt. Das sind auch gute Sachen, die ein Leben auf jeden Fall auch an vielen Stellen schöner machen. Aber Jesus stellt sich jetzt hier in diesem Text hin, und das ist, was ihr am Anfang gesagt habt, sehr provokant. Und er sagt, diese Suche nach erfülltem Leben, die ihr die ganze Zeit habt, die findet ihr nicht in den Sachen, die endet bei mir. Die Suche nach erfülltem Leben, die endet bei mir. Nicht die Summe all dieser Dinge gibt erfülltes Leben, sondern ich. Und ein Leben in Fülle bekommt ihr, wenn ich euch zu Gott bringe, wenn ich die Tür in den Stall Gottes kommt. Und ich weiß nicht, wie es euch im Moment geht. Und wenn ihr das so hört, das ist ja schon eine herausfordernde Aussage. Vielleicht sagt ihr, kannst du mir gestohlen bleiben mit dem. Ich weiß nicht mal, was ich überhaupt von Jesus halten soll. Vielleicht bist du aber auch heute gerade im Gottesdienst und sagst, ja, ich merke bei mir, irgendwie da ist nicht diese Fülle im Leben. Und vielleicht bin ich heute hier und denke, vielleicht könnte ja was am christlichen Glauben dran sein, was mir das geben kann. Vielleicht bist du aber auch heute hier und sagst, ey Jesus, ich habe ein großes Problem mit dir. Ich habe mich mal da voll drauf eingelassen. Ich habe mein Leben da auf diese Karte gesetzt. Ich habe mich eingebracht. Ich habe die christlichen Sachen gemacht, die man so macht. Ich habe gebetet. Ich bin in die Kirche gegangen. All das, was irgendwie so dazugehört. Und trotzdem sind dann Dinge in meinem Leben passiert, die ich nicht verstehen kann. Oder mein Leben hat sich nicht in dieser Weise entwickelt, wie ich mir das doch sehne. Und ich kann irgendwie nicht sehen, gerade bei mir, wo da so ein Leben in Fülle ist. Vielleicht geht es dir heute so. Und ich weiß, ich kenne euch nicht alle so gut. Manche kenne ich besser, manche habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Egal, wie ihr euch heute hier sitzt, ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, was meint eigentlich, wie definiert Jesus hier dieses Leben in Fülle und was meint er damit? Denn dieses Leben in Fülle, wie Jesus das sagt, sieht vielleicht anders aus, als wir das manchmal vielleicht definieren würden. Und in der Bibel gibt es ganz viele Texte und Aussagen darüber, was so ein Leben ausmacht. Ich kann das jetzt nicht alles machen und alle aufzählen, dann säßen wir noch sehr lange hier. Aber ich glaube, eins wird deutlich an vielen Stellen, Christ zu werden. Und wenn du diese Vorstellung hast, dann muss ich dich leider jetzt direkt enttäuschen. Christ zu werden heißt nicht, wenn du Christ wirst, dann kriege ich in meinem Leben genau das, all das, was ich mir die ganze Zeit schon erwünsche, all die materiellen Dinge, all diese Dinge, die Barnes da so in diesem Zitat aufgezählt hat. Wenn ich Christ werde, dann läuft mein Leben genau so, wie ich mir das die ganze Zeit vorgestellt habe. Das heißt es nicht. Er sagt, es gibt eine Fülle, trotzdem Jesus, die tiefer ist und die größer ist als diese Kategorie oder diese Definition, die wir vielleicht manchmal haben. Aber was ist das? Und das ist mein zweiter Punkt, das Leben. Was soll dieses Leben in Fülle sein? Und ich möchte euch einfach mal so ein ganz paar Aspekte, die in der Bibel genannt werden, einfach aufzählen. Ich glaube, ein Aspekt von so einem Leben in Fülle, das in dieser Definition da drin ist, ist eine Freude, die unabhängig ist von meinen Umständen. In der Bibel finden wir zum Beispiel von Paulus einen Brief, den schreibt er aus der Gefängniszelle und er schreibt darin über Freude, was ja eher ein bisschen absurd ist in so einer Situation. Und vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, vielleicht auch in anderen Ländern, wenn ihr da mal wart, oder vielleicht auch in Deutschland, wo ihr Christen habt, wo ihr wisst, ey, die haben ein Leben gelebt, die haben echt ganz schön viel durchgemacht und trotzdem ist da so eine Zufriedenheit und so eine Gelassenheit drin, die ist irgendwie bemerkenswert. Ein anderer Aspekt davon ist, glaube ich, ein Fundament, das trägt, egal wie die Umstände sind. Ein Freund von mir hat Anfang des Jahres, habe ich mit ihm gesprochen, hat erzählt, wie er in ein krasses Burnout und Depression gefallen ist. Wie auf einmal er nicht mehr in der Lage war, so zu leben, wie er vorher gelebt war. Vieles nicht mehr in der Lage war, alles, was er selbstverständlich vorher gemacht hat, lange erst mal raus war aus allem. Und er hat dann erzählt, dass in dieser Zeit sein Glaube das ist, was ihn immer noch trägt. Und dass diese gute Nachricht von Jesus das ist, was er in dieser Zeit gemerkt hat für sich, für ihn die ganze Zeit noch tragfähig war. Und mit einem, mit Manu von mittendrin, haben wir vor ein paar Wochen drüber gesprochen, das ist, glaube ich, ein anderer Aspekt. Was macht eigentlich christliche Gemeinschaft aus? So schön und manchmal vielleicht auch nicht schön sie manchmal ist. Ein Punkt haben wir gesagt, der irgendwie christliche Gemeinschaft doch manchmal besonders macht und vielleicht auch so ein Leben in Fülle ausmacht, ist, dass es oft eine zweite Chance gibt. Man kriegt sich vielleicht auch mal in die Haare oder einer haut mal echt was raus und man ist enttäuscht. Aber ich glaube, in diesem Leben in Fülle ist ein Aspekt, diese Kraft, sich zu versöhnen und wieder zu vergeben und wieder weiterzumachen. Es ist vielleicht aber auch die Demut, sich nicht nur auf sich zu schauen, sondern auf andere zu schauen und zu sagen, ich drehe mich jetzt vielleicht mal um andere, auch wenn vielleicht meine Wünsche dann hinten anstehen müssen. Und das sind alles Aspekte von, glaube ich, so einem Leben, wie wir es in der Bibel finden, von diesem Leben in Fülle, von dem Jesus hier spricht. Freude, ein Fundament, das trägt, ein Leben für andere. Aber das ist noch nicht alles, sondern die Bibel macht noch einen anderen wichtigen Aspekt. Und das ist der Aspekt, dass die Bibel sagt, ein Leben in Fülle hat eine ewige Perspektive. Wenn Jesus von so einem Leben spricht, dann meint er, dass es sowas ist, was wir jetzt schon erleben können, was jetzt irgendwie schon anfängt, also so eine Freude, vielleicht auch etwas, was trägt in allen Umständen, aber es hat noch eine längere fristige Perspektive. Er sagt, das ist etwas, was bis in die Ewigkeit andauert, bis dann, und das ist im christlichen Glauben, dass das nach dem Tod nicht vorbei ist, sondern dass irgendwann all das, was das Leben irgendwie so einengt, Schmerz, Verlust, Herausforderungen, wenn die weg sind, immer noch da ist. Davon spricht Jesus. Ein Leben in Fülle ist etwas, was wir jetzt schon erleben dürfen, aber das bis in alle Ewigkeit andauern wird und sich dann noch mehr entfalten wird. Und wenn Jesus jetzt sagt, ich bin die Tür, dann sagt er, ich bin derjenige, der euch zu diesem Gott bringt, zu dem, der sich Leben ausgedacht hat, der euch bringt zu einem Leben in Fülle. Und ich bin derjenige, der es tut. Und das ist ein krasser Anspruch. Und ich bin froh, dass Jesus das sagt und dass ich das jetzt nicht sage, sondern ich zitiere ihn hier. Aber Jesus bleibt nicht nur dabei stehen, sondern er wird dann sogar noch ein bisschen krass. Er sagt nur, ich bin das, der das bringt, sondern er geht noch weiter. Und das ist mein nächster Punkt, die Diebe. In Vers 8 sagt Jesus, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Und dann in Vers 10, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich bringe Leben in Fülle, die Diebe bringen Verderben. Wer sind jetzt diese Diebe? In dem Schafzucht gab es das, dass auch Leute Schafe geklaut sind, aber Jesus sagt ja hier, die vor mir gekommen sind. Und es ist interessant, wenn man sich mit der jüdischen Geschichte ein bisschen auseinandersetzt, dann war es tatsächlich so, dass im ersten Jahrhundert, in dem Jesus gelebt hat, Jesus nicht die einzige Person war, die aufgetreten ist und gesagt hat, ich bin der Retter, ich bin der euch Leben bringt. Nein, es gab eine ganze Zahl von vielen Leuten, die genau das über sich behauptet haben, die diesen Anspruch hatten. Viele, die gegen die Besatzung der Römer zu dieser Zeit sich aufgelegt haben, versucht haben, König zu werden. Und von diesen Rettern wurde jeder Einzelne getötet. Und viele von ihren Anhängern wurden hingerichtet. Und die Bewegungen haben sich alle wieder in Luft aufgelöst. Und Jesus sagt jetzt, alle anderen, die da vor mir gekommen sind, die diesen Anspruch haben, die sind letztlich Diebe und die führen euch quasi weg, die rauben euch dieses Leben. Und das hat nicht mehr so viel mit so einer Schaf-Land-Romantik zu tun, sondern ist eigentlich genau das Gegenteil. Jesus sagt nämlich, und das muss man sich mal bewusst machen, er sagt, jeder andere und alles andere, was euch verspricht, der Weg zu Gott zu sein und der Weg zu einem Leben in Fülle zu sein, alles andere führt euch in die Irre und wird euch letztlich sogar schaden. Zur Zeit von Jesus waren das vielleicht, was er erstmal so im Blick hatte, diese falschen oder vorigen Retter, die da irgendwie gekommen sind. Aber was ist das bei uns? Was sind bei uns vielleicht Türen, auf die wir schauen? Wir leben ja in der Gesellschaft in Cottbus und vielleicht zählt ihr euch auch dazu, wo wir nicht oder wo Menschen nicht unbedingt auf Religion oder auf Glaube schauen, um zu sagen, Leben in Fülle zu finden. Und wir haben auch nicht unbedingt immer diese Perspektive Ewigkeit, von der Jesus spricht, sondern wir sagen, wir wollen das eigentlich alles jetzt und hier. Und es geht, glaube ich, Christen auch oft so, dass sie sagen, wir wollen das aber jetzt und hier. Und wir halten an unserer Definition von erfülltem Leben fest und setzen dann alles daran, um diese Punkte zu bekommen, damit sich dann doch endlich dieses Gefühl von Erfüllung irgendwie einstellt. Und da, wo das nicht so ist, da denken wir, Und mir geht es manchmal so, wir müssen doch nur so ein bisschen mehr an den Stellschrauben drehen. Vielleicht etwas mehr in die wichtigen Beziehungen investieren. Das hat vielleicht Corona auch gezeigt. Was sind meine guten Freunde? Da muss ich ein bisschen mehr investieren. Vielleicht nochmal einen besseren Urlaub machen, wo ich wirklich zur Ruhe zu kommen, mein Leben irgendwie mehr in Balance halten. Einen Job oder ein Studium finden, das wirklich zu mir passt. Meine Arbeit vielleicht so umgestalten, dass ich mehr Freiheit habe und ein bisschen ja, finanziell auch freier werde. Eine Perspektive zu haben mit Familie und Haus. Wenn ich das doch habe, und das ist ja das, was Julian Barnes sagt, dann kriege ich vielleicht dieses erfüllte Leben. Da schauen wir hin. Aber dieser Autor, der auch kein Christ ist, Julian Barnes, sagt, das ist ein Mythos. Das ist unser selbstgewählter Mythos, dem wir irgendwie nachgehen. Und Jesus sagt das hier auch so. Er sagt so radikal, dass er sich hinstellt und sagt, ich bin die Tür. Und wenn wir irgendetwas anderes zu dieser Tür machen, wird es uns letztlich nicht dieses Leben geben, nach dem wir uns sehen. Und vielleicht gibt es kurzzeitig Glück, aber es bleibt doch so unglaublich kurzlebig. Und von der Perspektive Ewigkeit gibt es nichts anderes außer mich. Von der Perspektive Ewigkeit, wenn wir auf diese Dinge schauen, werden manche grüne Weiden, die wir vielleicht dachten, dass sie grüne Weiden sind, doch wie verdorrtes Gras aussehen. Und das ist knallhart und herausfordernd. Und vielleicht bist du auf der Suche nach so einem Leben in Fülle. Oder du bist schon Christ oder bist Christ und sagst dich, merke trotzdem irgendwie nicht so viel von diesem erfüllten Leben. Und ich glaube, was Jesus uns schon herausfordert, wenn wir jetzt diesen Text so lesen, ist darüber nachzudenken, liegt es vielleicht, dass ich das gerade in meinem Leben, vielleicht auch als Christ, nicht so lebe? Liegt es vielleicht daran, dass ich gar nicht Jesu Definition von einem erfüllten Leben haben will, sondern dass ich sage, Jesus, du sollst die Tür sein für die anderen Türen, für die Dinge, die ich mir eigentlich, für meine Definition, für die Dinge, die ich mir wünsche, für Erfolg, finanziellen Genuss, Fitness und so weiter, was Julian Barnes hier beschreibt. Aber Jesus sagt, nur hinter dem, was ich gebe, steckt wirklich Leben in Fülle. Alles andere sind Diebe. Wie können wir jetzt darauf reagieren? Vielleicht protestieren oder damit ringen mit so einer Aussage, jetzt am frühen Morgen nach so einem schönen Frühstück sowas zu hören. Und ich glaube, das ist okay, damit zu ringen und nicht einfach nur zu sagen, Tobias sagt das jetzt hier vorne oder ihr sagt dann einfach zu schlucken, sondern damit zu ringen. Aber Jesus sagt dann weiter, das ist mein letzter Punkt, wie können wir darauf reagieren? Der Weg durch die Tür. Vielleicht ist das euch aufgefallen, Jesus spricht ja eigentlich von zwei Bewegungen. Er sagt einmal, die erste Bewegung ist, die Schafe können durch die Tür gehen, in den Stall. Und das ist eine einmalige Bewegung. Also sie kommen rein und finden Rettung. Und dann schreibt er weiter, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Und das zu Gott kommen, wenn er das immer wieder tut, dann wird er raus und reingehen und frische Weide finden. Und das in dem Bild von den Schafen ist das, was die Schafe jeden Tag machen. Die gehen immer raus und rein. Also etwa was Einmaliges und etwas, was wir jeden Tag tun. Und die Tür, glaube ich, die Jesus sich hier beschreibt und wie wir darauf reagieren können, ist, dass Jesus sagt, die Tür, ich, Jesus, bin nicht nur wichtig, um einmal Christ zu werden, um mich einmal kennenzulernen, sondern wir brauchen Jesus nicht nur am ersten Tag, sondern wir brauchen ihn am jeden Tag unseres christlichen Lebens. Egal, wo wir stehen, egal, wo wir gerade sind. Wir alle brauchen diesen Weg durch die Tür. Das sagt Jesus hier. Jeden Tag neu. Aber die gute Frage ist ja, warum sollten wir überhaupt durch diese Tür gehen oder uns überhaupt darauf einlassen, auf das, was Jesus sagt? Woher können wir wissen, dass das, was Jesus sagt, ist überhaupt vertrauenswürdig ist? Woher können wir wissen, dass das nicht auch wieder so ein Mythos ist? Wenn du dich vielleicht jetzt gerade ein bisschen mehr mit Glauben langsam auseinandersetzt und sagst, woher soll ich wissen, dass das vielleicht ein richtiger Schritt ist? Oder wenn du Christ bist, was ermutigt uns immer wieder neu, zu ihm zu gehen, zu sagen, deine Vision oder Definition von einem erfüllten Leben will ich haben. Was bringt uns dazu, durch diese Tür zu gehen? Und ich glaube, das, was uns dazu bringt, ist so, wie die Geschichte weitergegangen ist. Auch Jesus wurde hingerichtet und ist gestorben. Auch viele seiner Anhänger sind gestorben später. Aber er starb nicht, weil er ein Revolutionär war gegen die Römer, nicht, weil er politische Macht erringen wollte, sondern nicht, weil er sich gegen Rom aufgelehnt hat, sondern er starb, um zu vergeben, dass wir uns gegen Gott aufgelehnt haben, dass wir Gott den Rücken gekehrt haben und das sagt die Bibel letztlich, dass wir gesagt haben, schön und gut, deine Definition von erfülltem Leben, ich krieg das gut alleine hin, ich will mein eigenes Leben leben, so wie ich es will. Er stirbt, um uns hineinzubringen und derjenige, der sagt, das sehen wir am Ende der Geschichte von Jesus, derjenige, der sagt, ich bin die Tür, hängt am Kreuz und merkt, dass die Tür zu seinem Vater verschlossen ist. Und er schreit in Verzweiflung am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der, der die Tür zur Fülle des Lebens war, gibt diese ganze Fülle, die er in seinem Leben hat, auf für uns, um uns Fülle zu schenken. Er wurde sozusagen hinausgeworfen aus dem Stall, damit wir hineinkommen können. Und wenn ich so drüber nachdenke, natürlich aus meiner christlichen Sicht, wer wäre denn vertrauenswürdiger, wenn nicht die Person, die so in Vorleistung für uns gegangen ist? Wem könnte man nicht mehr vertrauen, dass er uns Leben in Fülle gibt, als die Person, die gesagt hat, ich bin bereit, alles aufzugeben, um dir das anzubieten? Durch welche Tür sollten wir gehen, wenn ich durch die Arme am Kreuz von Jesus sind weit auf und das heißt, die Tür zu ihm ist weit geöffnet. Und wie gehen wir damit praktisch um? Vielleicht, wenn ihr euch mit Glauben beschäftigt, wie würde dann so ein erster Schritt aussehen? Wie kann man überhaupt durch diese Tür gehen? Es heißt, glaube ich, anzufangen, durch diese Tür zu gehen, Gott zu glauben und Jesus zu glauben, dass er Gottes Sohn ist, dass er am Kreuz gestorben ist und dass er dieser Weg zu erfülltem Leben ist. Ein Leben, das in Ewigkeit erfüllt sein wird. Und das ist, glaube ich, alles, was wir brauchen. Wir brauchen keine Vorkenntnisse, wir brauchen nichts zu leisten. Das ist alles, was wir brauchen. Das Vertrauen darin. Jesus ist nicht die Tür am Ende von einem langen Weg, den wir irgendwie schon gegangen sein müssen, sondern Jesus ist die Tür am Anfang von einem langen Weg, der bis in alle Ewigkeit geht. Und vielleicht für euch, die ihr Christen seid, was heißt es? Was bedeutet das für euch, jeden Tag wieder neu durch die Tür zu gehen? Ein und aus geht ihr bei Jesus in jedem Moment, wo ihr auf das schaut, was Jesus getan hat am Kreuz und sagt, wegen dem, was du getan hast, will ich dir vertrauen, dass du es gut mit mir meinst. Im hektischen Alltag vielleicht mal eine Pause macht und still werdet und sagt, Gott, deine Vision von einem erfüllten Leben, die soll die tragende für mich sein. In jedem Moment, wo ich dafür entscheidet. Und das brauchen wir Jesus jeden Tag. Jesus sagt das. Ich bin die Tür zu so einem erfüllten Leben. Und das ist provokant, egal wie, wo wir im Glauben stehen, ob wir sagen, ich halte nichts da, habe nichts damit zu tun. Oder wenn wir sagen, ich bin schon lange Christ, weil wie oft schauen wir irgendwie auf andere Dinge. Aber das ist, was Jesus sagt und sagt, ich bin die Tür. Und er lädt uns ein, egal wo wir sind, glaube ich, das zu entdecken oder hinterfragen. Er hält die Fragen aus. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du irgendwie besonders bist, dass du so steile Aussagen über dich machst, die uns herausfordern, die uns provozieren und trotzdem irgendwie so annehmend und einladend bist und ja nicht abstoßend bist, wenn wir andere Ansichten haben oder andere Meinungen haben. Jesus, ich danke dir, dass ich glaube, dass du jeden Einzelnen hier kennst und genau jeden Einzelnen die Geschichte weißt. Du weißt, wie wir zu dir stehen, wo wir im Leben stehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns vielleicht ein Stück weit erklärst oder erfahren lässt, was dieses Leben in Fülle wirklich bei dir ist. Dass du die es wollen, ja, einen Schritt auf dich zugehen lässt. Vielleicht manche Definition von erfülltem Leben loszulassen, die wir so haben und zu entdecken, was eigentlich bei dir steckt. Und dass das vielleicht stimmt, was du sagst, dass du das Ende unserer Suche bist. Darum bitte ich dich. Danke jetzt für diesen Gottesdienst. Amen.